Mariam Lau ist heute bei uns zu Gast, genauso wie Ulrike Herrmann, Sabine Rennefanz und Marc-Felix Serau. Sie alle sind jetzt unsere Gäste. Einen schönen guten Abend, freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Willkommen zu unserer Sendung, auf die ich mich sehr freue. Journalistenrunde, Kollegenrunde sozusagen. Die Wahl in Sachsen-Anhalt rückt näher. Und es gibt einen interessanten Gedanken von Marc-Felix Serau, der heute unser Gast ist, der darüber vor einiger Zeit schon geschrieben hat. Entweder wird der Name Ulrich Siegmund am Abend des 6. September eine Randnotiz der deutschen Politik bleiben oder er wird die Republik erschüttern. Ich finde, das trifft es ziemlich gut. Und vielleicht ist das der Grund, warum er eine Position im deutschen Journalismus einnimmt, die eher selten zu hören ist. Ich zitiere mal, ich halte das Gerede, dass nach dieser Wahl die Rückkehr zum Faschismus eingeläutet wird, für absolut abwegig, maßlos und auch geschichtsblind. Herzlich willkommen. Sieht Ulrike Herrmann, die heute bei uns zu Gast ist, vollkommen anders. Die AfD sagt sie, vor allem in Sachsen-Anhalt, ist absolut rechtsextrem. Das ist keine Partei, mit der man demokratische Kompromisse finden kann. Sie sagt aber auch daran, dass die Dinge jetzt so sind, ist die CDU nicht ganz unschuldig. Es ist unfassbar, was aus der CDU geworden ist. Und sie prophezeit, wenn die Wahlen im Herbst vorbei sind, dann ist März Geschichte. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Bin sehr gespannt, ob Mariam Lau, die die CDU so gut kennt, das auch so sieht. Und es ist nicht nur die Programmatik der AfD, so verstehe ich sie zumindest. Es ist vor allem auch der Umgang, diese Sprache, dieses unglaublich Vulgäre, sagt sie, dieser Hass auf die anderen. Eine bürgerliche Partei wie die CDU kann sich damit nicht gemein machen. Da ist aber auch noch diese andere Diskussion, nämlich dieses Narrativ, diese Behauptung, die im Osten so häufig zu hören sei, Sätze wie: Unsere Biografien werden nicht gesehen. Wir erleben eine Wiederkehr der SED-Diktatur. Wir hier im Osten sind besonders empfindlich für undemokratische Verfahrensweisen. Solche Sätze, sagt sie, kann in Nordrhein-Westfalen keinem mehr vermittelt werden. Das hängt, ich zitiere, den Leuten zum Hals raus. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Ja, Sabine Rennefanz ist bei uns in Brandenburg aufgewachsen, hat 2013, glaube ich, war es, den Bestseller Eisenkinder geschrieben, in dem sie sehr eindrücklich beschreibt, wie sie plötzlich eine Welt vorfand, in der es keine Regeln mehr gab. Toller Roman, der demnächst in einer überarbeiteten Fassung erscheinen soll, höre ich. Sabine Rennefanz nimmt auf jeden Fall diese neue Ost-West-Debatte sehr persönlich und schreibt neulich über den, Achtung, Aufstand der Jammerwessis. Darüber sollten wir sprechen. Herzlich willkommen, freue mich sehr. Schönen guten Abend in die Runde, Frau Rennefanz. Über die Jammerwessis reden wir gleich, sozusagen im zweiten Teil. Aber lasst uns einmal die aktuelle Situation in Sachsen-Anhalt anschauen. Sie sagen, je näher diese Wahl rückt, desto größer wird die Nervosität. Woran machen Sie das fest?
Ja, absolut. Also es gibt ja, sind ja ganz viele Texte und Äußerungen erschienen, die so eine Panik auch reproduzieren. Also auch im Ausland und man merkt das auch an den Anfragen. Es geht irgendwie darum, ja, dass die Republik womöglich am 7. September nicht mehr dieselbe ist. Schicksalswahl, Katastrophe. Das sind so stark auch mediale Zuschreibungen.
Wird da übertrieben?
Also aus meiner Sicht wird schon übertrieben. Also klar, das ist jetzt, könnte schon eine Zäsur sein, je nachdem, wie die Ergebnisse ausfallen. Aber ich würde mir ein bisschen wünschen, das auch in der Perspektive zu sehen. Also man tritt da so ein bisschen eigentlich in die Falle der AfD, die ja auch sagt, das ist was ganz Großes, der Beginn von was ganz Großem, Neuen und übernimmt das quasi im Prinzip. Und Sachsen-Anhalt ist ein Bundesland mit 2 Millionen Einwohnern und es geht um eine Landtagswahl. Also und sicher wird das eine Zäsur, wenn die AfD jetzt eine absolute Mehrheit bekommen würde. Aber das ist erstens nicht klar und selbst dann, ob das dann die Republik in ihren Grundfesten erschüttert, da wäre ich vorsichtig.
Lass uns die Diskussion einmal kurz aufmachen, Ulrike Herrmann. Wie bewerten Sie das? Was ist das, was da für Sie am 6. September kommt?
Aus meiner Sicht ist es tatsächlich eine Zäsur. Denn man muss ja sehen, die AfD ist rechtsradikal, sie ist voller Hass, die Demokratiekompromisse wird abgelehnt. Und ich glaube, das größte Problem, was gerade Deutsche ohne Migrationshintergrund nicht sehen, ist die Angst, die die AfD in ganz Deutschland verbreitet und natürlich besonders in Sachsen-Anhalt. Also jeder, der nicht so deutsch aussieht, wie sich die AfD das Deutschtum vorstellt, muss ja fürchten, dass er künftig nicht mehr als Deutscher behandelt wird. Und das ist ja etwas, was die AfD auch in ihrem Programm für Sachsen-Anhalt klar macht. Sie will bestimmen, wer deutsch ist. Es gibt nicht mehr den Rechtsstaat aus der Sicht der AfD, sondern die AfD allein hat die Hoheit zu erklären, wer deutsch ist. Und jeder, der Migrationshintergrund hat, muss sich Sorgen machen, und zwar objektiv.
Und Sie vertrauen da nicht dem Grundgesetz? Sie vertrauen nicht den Institutionen? Sie vertrauen ist ja etwas, was eindeutig verfassungswidrig
wäre.
Ja,
aber die Institutionen sind dann ja zum Beispiel auch die Polizei. Es ist jetzt sehr viele Polizisten stehen natürlich auf dem Boden des Grundgesetzes, aber es ist natürlich so auch nachgewiesen, dass einige Polizisten das in Wahrheit nicht so tun. Und was man ja erkennen kann, auch jetzt schon, ist, dass durch die AfD in Sachsen-Anhalt, durch ihren Aufschwung, nimmt ja nehmen rechtsradikale Gewaltdelikte zu. Es gibt so eine Strategie der AfD oder ihrer, das sind ja dann keine unbedingten Parteigenossen, aber die fühlen sich eben als Sympathisanten der AfD, rechtsradikal. Die nehmen sozusagen Einschüchterung vor, die nehmen Raumnahme vor, es wird Gewalt angedroht. Das kann man doch nicht wegsehen. Und dass eine Partei in unserem demokratischen System und dann auch noch nach unserer NS-Vergangenheit jetzt wieder mit sozusagen Nazi-Parolen skandiert, wieder diese SA-Methoden einsetzt, wieder denkt, sie kann definieren, wer deutsch ist. Das ist doch alles in hohem Grade alarmierend, ja.
Wie schauen Sie da drauf, Frau Lau?
Gerade ich glaube, interessanten Leitartikel viele dazu Leute haben noch nicht so vielleicht bemerkt, dass die AfD gerade dabei ist, sich zu wandeln und noch mal zu häuten. Haben wir ja schon mehrfach erlebt. Jetzt findet eine weitere Häutung statt. Von der Alice Weidel, Tino Chrupalla AfD hin zu einem Netzwerk, das Münzenmeier-Netzwerk. Das sind Leute, also im neuen Bundesvorstand von 14 Leuten stammen 7 aus der aufgelösten jungen Alternative. Das sind Leute, die sehr gute Verbindungen zum sogenannten Vorfeld haben, die aus Burschenschaften kommen, die letzten Samstag ja ihren Bundeskongress hatten, auf dem Töne gefallen sind. Also auf 20 Millionen Leute können wir ohne weiteres verzichten. Ja. Dann gab es eine Ansprache vom Landesvorsitzenden Martin Reichert, in dem der Staat als nach Dope stinkender Assi und so weiter.
Das sollten wir uns gleich noch mal angucken, weil das tatsächlich ein Sound war, den man so bis dahin nicht gehört hat. Aber nochmal die Frage der Einschätzung, genau.
Was ich sagen will, ist, also erste Baseballschläger tauchen auf, beide in den Veranstaltungen gibt es pöbelnde, aggressive Streamer, die plötzlich da sind. Also mit anderen
Schauen
Worten,
wir uns gleich an, ja?
Im Programm der Sachsen-Anhalt AfD steht eine Bürgerwacht, Meldestellen für Lehrer, die Unliebsames von sich geben. Man will die Kirchen austrocknen und so weiter. Das ist ein anderes Land. Und deswegen finde ich, wenn da 40% der Leute in irgendeinem Bundesland zu Ja sagen, dann ist das für mich eine Zäsur, ja.
Herr Serrao, wie schauen Sie da drauf? Sie waren, muss man auch sagen, längere Zeit in Sachsen-Anhalt auch unterwegs, ne? Auch als Reporter wirklich unterwegs vor Ort, um zu verstehen, was da passiert. Ja. Deswegen ist Ihre Einschätzung so interessant. Wie geht die?
Also einiges Richtige ist gesagt worden. Die AfD ist eine radikale, aggressive Antisystempartei, die voller Feindseligkeit auf die etablierten Parteien, die sie Kartellparteien und Altparteien nennt, schaut. Aber das kommt, glaube ich, nicht von irgendwoher. Die Aggression, die ging schon auch in beide Richtungen. Also sie treffen, glaube ich, keinen AfD-Politiker, der nicht selbst schon Drohungen oder Gewalt erlebt hat. Ich habe kürzlich mit Frauke Petri, die ja auch mal die Vorsitzende dieser Partei war, gesprochen bis 2017, dann ist sie im Streit gegangen. Die hat mir erzählt, die hat das Auto wurde abgefackelt, die hat Drohbriefe bekommen, Nazi-Beschimpfungen rauf und runter. Und ich glaube, dieser Umgang mit der Partei hat zu so einem ganz stark ausgeprägten Freund-Feind-Schwarz-Weiß- und Lagerdenken geführt. Das ist Gift für die Demokratie. Und deshalb, und das ist ja das Thema unseres Abends, was passiert da jetzt am 6. September genau. In Sachsen-Anhalt, glaube ich, wäre es ein Schock, ja, aber ein heilsamer Schock für die Demokratie, wenn die jetzt tatsächlich mal in die Regierungsverantwortung kämen. Weil das, was bisher versucht wurde, die Ausgrenzung, nachweislich nicht funktioniert. Ich habe im Frühjahr 2024 mal geschrieben, man müsse die AfD zum Regieren zwingen. Ich habe nochmal geguckt, wo die damals in den Umfragen stand. Im Bund unter 20%, in Sachsen-Anhalt unter 30. 2,5 Jahre Brandmauer später stehen sie im Bund nahe 30 und in Sachsen-Anhalt kurz vor der absoluten Mehrheit. Es funktioniert nicht. Die Ausgrenzung ist gescheitert.
Dieses Atmosphärische, die Frage, was da geredet wird, Sprache ist ja immer so verräterisch. Martin Reichardt, ne, haben Sie vorhin gemeint, Frau Lau, das ist der Landesvorsitzende.
Jemand, der gehandelt wird als möglicher Chef der künftigen Staatskanzlei.
So, also der dann Teil dieser Regierung wäre. Und der äußert sich so, wir hören mal kurz rein.
Vater Staat ist in Deutschland kein weise, waltender, liebevoller alter Herr mehr. Er ist heute leider ein nach Dop stinkender, fauler Assi, der sein Geld für Nichtstun von der Friedrich-Ebert-Stiftung bekommt und regelmäßig mit seinen Freunden vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu saufen und die Internationale zu leihen, liebe Freunde. Damit machen wir Schluss! Muttersprache ist heute ein aufgedunsenes, intersektional-feministisches Flittchen, das sich selbst mit den Worten fotzig und atzig charakterisiert. Ihre grünen Haare sind stets zerzaust und der rote Lippenstift ist verschmiert, weil Vater Staat sie dreimal täglich durchgendert. Wir werden der verlotterten deutschen Linken das Sorgerecht für Deutschland entziehen.
Sind ja zwei Dinge, Herr Sarau, ne? Was er sagt, will er erkennbar auch richtig provozieren, er will, dass das stattfindet, aber auch der Jubel dahinter. Mhm. Sollten wir wirklich wollen, dass so jemand regiert?
Erstmal ist das ohne jeden Zweifel ekelhaft, prollig, unterirdisch. Es ist aber nicht neu. So reden führende AfD-Politiker seit Jahren. So hat beispielsweise auch Herr Poggenburg, der in Sachsen-Anhalt mal das Sagen hatte, auch geredet. Und der Jubel war damals schon da. Das ist, wie gesagt, auch eine Folge der Ausgrenzung, dass jede Form der Mäßigung wurde ja nie, dafür gab es ja nie sowas wie eine Prämie. Also die sozusagen diese Verhärtung.
Sie meinen, das wurde nie belohnt?
Es wurde nie auch nur in Aussicht gestellt, dass eine Mäßigung sich lohnen könnte. So. Und das kann natürlich, wenn die jetzt in die Regierungsverantwortung kommen sollten, es ist ja spitz auf Knopf, ist natürlich auch denkbar, also sind drei Szenarien denkbar letztlich. Die können es handwerklich völlig vergeigen, weil sie alle überhaupt keine Regierungsverantwortung haben und die blamieren sich am laufenden Bande. Das ist ein, finde ich, durchaus realistisches Szenario, was auch in der Partei und im Vorfeld durchaus befürchtet wird.
Worüber man auch hinter vorgehaltener Hand redet,
könnte
das auch bezeugen.
Die zweite Variante.
Aber man muss auch sagen, bereiten sich wirklich akribisch auf diese Regierungsübernahme vor. Ne? In Akademien und so weiter und rekrutieren Juristen aus Burschenschaften beispielsweise und so weiter. Also das muss man alles sehen.
Aber Erfahrung haben sie alle nicht. Ne?
Keiner,
der da als Minister gehandelt wird oder als Staatskanzleichef hat je irgendwie auch nur ein Rathaus in einer kleinen Gemeinde geführt. Also das wird schon...
Ich könnte jetzt auf das Kanzleramt verweisen, aber das mache ich jetzt lieber nicht.
Eine große Herausforderung. Das ist die eine Variante. Die zweite ist, sie machen genau die Art von Politik, die befürchtet wird. Also eine wirklich harte, rechtsradikal ausgrenzende Politik. Auch das wäre meine Prognose, wird ihnen dann beim Wähler um die Ohren fliegen. Weil das wollen die Leute ja nicht. Die Leute wollen tatsächlich, glaube ich, einfach mal sehen, dass überhaupt ein Politikwechsel möglich ist. Und dass nicht der Eindruck entsteht, eine immer kleiner werdende Altparteienkoalition klammert sich irgendwie an die Regierungsmacht und kann de facto nicht abgewählt werden. So. Und die dritte Variante, die mag jetzt nicht wahrscheinlich sein, ich würde trotzdem sagen, sie ist nicht unmöglich, ist, dass die Regierungsverantwortung diese Partei dann zähmt. Frau Meloni in Italien wurde auf deutschen Magazintiteln mal als gefährlichste Frau Europas bezeichnet.
Kommt einem gerade so bekannt vor.
Ich würde mittlerweile niemand mehr sagen.
Jetzt wird Ulrike Hermer gleich sagen, FPÖ in Österreich, ist alles richtig. Ich würde trotzdem mal gerne diesen Weg. Sie sagten gerade, Herr Sarau, das ist sozusagen nicht belohnt worden. Und es stimmt ja, was er sagt. Alice Weidel wollte sich mal mit Björn Höcke anlegen, Heute hält sie ihn plötzlich für ministrabel, weil sie nicht losgeworden ist. Jemand wie Kalbitz zum Beispiel in Brandenburg, ne? Der war denen mal zu radikal. Wenn ich das heute höre, würde ich sagen, da ist was passiert. Der würde heute nicht mehr aus der Partei fliegen, weil er zu radikal ist.
Aber das liegt doch nicht
oder
daran,
sehe ich das falsch?
Aber das liegt doch nicht daran, dass der Rest sich nicht bedankt hat, dass sie jetzt nicht 20 Millionen Leute abschieben wollen. Also es gab ja im Bundestag 1000 Vorgänge, was weiß ich, man hat einen...
Nee, aber so habe ich Herrn Serrao auch nicht verstanden.
Naja, er sagt ja praktisch, die Radikalität, die wir da hören, die Vulgarität und so weiter, das ist eine Antwort auf das, was ihr, die Liberalen sozusagen der AfD präsentiert hat. Ihr habt nicht honoriert, wenn sie sich gemäßigt hat. Also ist jetzt die Antwort die Radikalisierung. Und da glaube ich nicht dran. Ich glaube, dass es eine innere Dynamik in der AfD gibt von Anfang an, dass der völkische Flügel einfach immer stärker geworden ist. Und das Ding ist, dass die Wähler diese Radikalisierung nicht bestraft haben, sondern belohnt. Also die Belohnung war da, die kam von den Wählern. Es gibt viele Menschen, die sich aus verschiedenen Gründen, und da ist einer davon in der Tat, wie Marc sagt, die das Gefühl, dass Politik überhaupt was ändern kann, dass es sozusagen Utopien gibt, dass man sagt, wir können den Schalter umlegen, alles ist möglich. Dieses Gefühl vermittelt Politik traditionellerweise, die Kompromisse machen muss, ebenso ohne weiteres nicht. Aber dass man sagt, ich kenne das auch aus Amerika, dass man sagt, der Sturm aufs Kapitol war eine Antwort auf Woke. Und da muss ich sagen, das sind ja Erwachsene. Die AfD besteht aus Erwachsenen, die genau das tun, was sie wollen und die nicht auf das reagieren, wie ihnen die Gesellschaft, also ihr seid so gemein zu uns und deswegen reden wir jetzt so.
Aber das
also,
verselbstständigt sich dann ja irgendwann, ne? weil Sie gerade Amerika sagen, ich erinnere mich sehr eindrucksvoll an ein Gespräch mit einer Frau, die dabei war, Sturm aufs Kapitol. Ich sagte, ich habe da nichts gesehen. Das war ein Picknick. Es war einfach nur ein Picknick.
Ja, gut,
wie gesagt, Sie kennen doch diese ganzen Bilder. Wir hatten Michael Fanon, einen der Kapitolpolizisten, hier sitzen, der in diesem Getümmel zwei Herzinfarkte erlitten hat, wenn ich das richtig im Kopf habe, der fast ums Leben gekommen ist und der bis heute gezeichnet ist davon und der neulich auch in einer Anhörung, ich glaube, mit einem republikanischen Senator dann irgendwann den Stinkefinger zeigte, weil er es so unverschämt fand, was dieser Mann ihm entgegengehalten hat, so nach dem Motto, da war doch nichts. Ja, das war auch diese. Nur wenn die Situation erstmal da ist, und das ist meine Frage, sind wir da schon? Dann kannst du sagen, was du willst. Dann kommst du mit vernünftigen Argumenten, mit Rationalität nicht mehr durch. Genau. Dann ist ein Klima entstanden, in dem jeder jeden Stuss behaupten kann und es wird nicht mehr in Frage gestellt. Dann kommt dir jemand entgegen und sagt dir, Hillary Clinton trinkt im Keller einer Pizzeria in Washington das Blut von kleinen Kindern. Und du sagst, pass auf, ich war in der Pizzeria, da gibt's keinen Keller. Und dann sagt er nicht, muss ich nochmal nachgucken, ob das stimmt, sondern er sagt, das ist deine Meinung. Ja. Das heißt, du argumentierst nur noch auf der Basis von Emotionen.
Genau.
Kein Rankommen mehr, vorbei,
so,
erledigt.
Und dass man auf so einer Basis dann geradezu koaliert oder so weiter, das ist ja vollkommen undenkbar. Absolut undenkbar. Und ich glaube, nur ganz kurz noch einen Satz, ich glaube, dass ja viele Leute, auch Andreas Rödder, Historiker, CDUner.
So Vordenker der CDU, ne?
Vordenker der CDU, inzwischen nicht mehr so sehr. Aber die Vorstellung, die Brandmauer muss man schleifen, dahinter steckt ja die Idee, dass die AfD im Grunde genommen eine etwas vulgärere, radikalere CDU ist, vielleicht auch konsequentere CDU, ne, die oftmals das sagt, was sich CDU-Leute wünschen und so weiter. Und die Idee ist dann, wenn wir denen erstmal beibringen, wie man mit Messer und Gabel ist, so denken manche, so habe ich auch den Andreas Rödder ein bisschen im Verdacht, dann... Also so ein Regierungsamt, das zivilisiert doch auch die Würde des Amtes, führt dann das. Das halte ich alles für total geträumt und wir haben es ja auch schon mal erlebt.
Ja, Sie dürfen sofort vorher, Sabine Rennefanz hat gerade Anspruch angemeldet. Sie fingen an mit, ist das nicht die Konsequenz glaube ich?
Ich finde schon, dass wie sich die AfD entwickelt hat, ist schon, wenn man sich die Entwicklung von 2016, 17, wo die AfD ja in Sachsen-Anhalt auch schon ein Viertel der Stimmen hatte, zu heute, dass es schon ein Grund ist, weil die eben nie Verantwortung übernehmen mussten und sich immer mehr radikalisiert haben. Und dieses System der AfD, also diese Sendung hat es jetzt schon wieder super gezeigt, ne? Also dieses Schocken wollen, dieses Schockieren wollen, was der Reichert ja auch anwendet. Also so funktioniert die AfD ja, zu zeigen, oh, jetzt habe ich wieder diese politische Mitte total geschockt mit so einer Sprache. Das finden die alles eklig und das finden die unangenehm.
Das
und daraus ziehen die natürlich auch so eine Kraft und das wird gesendet. Also wenn der irgendwas Freundliches gesagt hätte, irgendwas Nettes, dann würden wir bei Markus Lanz nicht darüber reden. Also,
nee, so, und einfach dieses, ist es, so einfach ist es nicht. Mir geht's auch ehrlich gesagt, also dass er das macht, das verstehe ich schon ganz genau. Das ist der kalkulierte Tabubruch und das ist genau das, was er will. Da haben Sie den Punkt, absolut. Aber es geht um die Reaktion darauf. Es geht sozusagen um den Moment, an dem sich etwas verändert, dahingehend, dass man diese Leute nicht mehr wählt, obwohl sie so sind, sondern sie so wählt, weil sie so sind.
So.
Das ist der entscheidende Punkt. Und das würde ich mal versuchen, gerne zu verstehen, was da passiert ist.
Ja, also ich würde gerne sagen, dass ich glaube, es ist, beschreibt die AfD nicht richtig, wenn man sagt, das war so Try and Error und dann hat man mal geguckt, was bei den Wählern so funktioniert und dann hat man sich radikalisiert, sondern das ist ja auch durch Recherchen schon belegt. Es ist einfach so, dass es in der AfD von Anfang an einen völkischen Flügel gab rund um Björn Höcke in Thüringen. Und dieser völkische Flügel war extrem gut organisiert und vernetzt und hatte eine Strategie. Und die anderen, die es da auch alle gab, ob das jetzt Frauke Petry war oder andere Politiker, die waren untereinander nicht vernetzt und im Zweifel haben sie sich gegenseitig auch noch Kämpfe geliefert. Und weil sie die Dynamik dieses völkischen Flügels überhaupt nicht verstanden haben, wurde die AfD von innen von diesem völkischen Flügel übernommen. Und wenn Alice Weidel heute macht, was Höcke will, ja, oder jetzt auch nicht keinen Machtkampf mehr wagt, dann hat das vielleicht auch mit ihren Karriereambitionen zu tun.
Das hat was mit Opportunismus zu tun
Opportunismus
und vielleicht auch mit der Einsicht in die Erkenntnis, ich habe keine Chance mehr gegen
diese
Leute.
Genau, das ist der Punkt. Sie hat ganz klar erkannt, dass dieser völkische Flügel übernimmt. Und jetzt, was wir jetzt sehen, ist sozusagen die perfekte völkische Partei namens AfD. Und deswegen funktionieren auch die Vergleiche mit beispielsweise Italien nicht. Meloni, und da gibt's auch noch andere Leute, das ist vielleicht auch wahr für Le Pen, ja, die haben ganz rechts außen angefangen.
Genau.
Und dann haben sie sich aber schon in die Mitte bewegt, bevor sie überhaupt gewählt wurden.
Obwohl die Gesellschaft genauso reagiert hat.
Ja.
Die haben auch volle Dröhnung bekommen, volle Gegenwehr bekommen und trotzdem haben sie sich oder...
Und dann auch, aber war ja, genau, würde ich noch gerne eine Sache sagen zu dieser Idee, die völlig richtig ist, dass wenn die AfD an die Macht kommt in einer Koalition, dass dann das Chaos ausbricht. Genau, da bricht garantiert das Chaos aus.
Das glauben Sie?
Ja, weil das hat man bei der FPÖ in Österreich auch gesehen. Ja, die war ja nun schon dreimal an der Macht und jedes Mal großes Chaos in immer unterschiedlichen Varianten. Aber, und das sieht man ja in Österreich auch, langfristig schadet das der FPÖ gar nicht, sondern dann ist Chaos und dann werden sie wieder gewählt irgendwann. So, das heißt, diese Idee, diese Hoffnung, die Sie haben, Herr Serrao, dass die dann sozusagen am Amt scheitern, das wird höchstwahrscheinlich gar nicht passieren.
Frau Herrmann,
sondern stattdessen profitieren sie davon, siehe FPÖ, dass sie mal in der Regierung waren und jetzt auch zum System gehören und irgendwie ernst genommen werden und so weiter.
Würden Sie sagen, dass Österreich noch eine Demokratie ist?
Österreich ist noch eine Demokratie.
Sehen Sie. Also auch Deutschland würde eine AfD-Regierung überstehen. Ich möchte kurz einen
Punkt
machen.
Weil Sie Vertrauen haben in die Institution.
Ich habe ein großes Vertrauen in diese Demokratie, in ihre Institutionen und auch in die Klugheit der Wähler. Ich möchte noch einen Punkt kurz, an einem Punkt ein Fragezeichen setzen, weil das schimmerte gerade so durch, dass es sozusagen den rechtsradikalen, gut vernetzten Flügel gab, der sich mit der Zeit immer stärker durchgesetzt hat und dann irgendwann das, was wir heute Brandmauer nennen, notwendig gemacht hat. Und das war ja mal ganz anders, das war ja mal eine honorige Professorenpartei.
Nee, das sehe ich nicht
die Ausgrenzung der AfD durch die CDU vorneweg hat von Anfang an stattgefunden. Angela Merkel hat schon 2013 im Gründungsjahr der Partei gesagt, die kommen als Partner nicht in Frage. Das heißt, die Hand ist nie ausgestreckt worden. So, ne? Also, und das ist einerseits, heute würde man sagen, inhaltlich, moralisch, ethisch irgendwie begründet, aber das war in erster Linie strategisch. Das war immer schon bei der Union die Überzeugung, das berühmte Diktum von Franz Josef Strauß von 87, rechts von uns darf nichts hochkommen. Jeder potenzielle Wettbewerber von rechts ist von der Union immer niederkategorisiert.
Aber ging es da um rechts oder ging es sozusagen um eine Tatsache, die wirklich an den Grundfesten der CDU, der Helmut Kohl-Europapartei rüttelt? Da waren Leute, die wollten aus dem Euro raus.
Also ich meine, AfD hat Euros von dem Brandenburger Tor verbrannt. Also dass du da als CDU denkst, vielleicht nicht so der ideale Gesprächspartner. Und man muss sich ja auch mal eins vor Augen halten. Bevor die AfD kam, gab es ja das Buch Deutschland schafft sich ab von einem Sozialdemokraten oder Ex-Sozialdemokraten Thilo Sarrazin. Der Ton, der da gesetzt war, dass die Kopftuchmädchen und die Gemüsehändler und so weiter, dass die die Qualität des Landes und die Intelligenz in Deutschland nach unten ziehen, das war auch der Boden, auf dem das wuchs, was jetzt da ist. Und ich finde deine Ansicht so ein bisschen paternalistisch, dass die Wähler irgendwie aus Kränkung sich jetzt da zurückziehen. Ich glaube, es wird gewählt, was man haben möchte. Und ich glaube, der Kollege Justus Bender von der FAZ ist einer großen Sache auf der Spur, weil er sagt, es geht wahnsinnig stark um Gefühle, ein Gemeinschaftserlebnis, aber auch ein Gefühl von Entgrenzung, die endlich erlaubt ist. Man kann endlich bestimmte Dinge, ich kann einfach so sein, wie ich bin. Und da immer zu sagen, das ist nur eine Reaktion, weil die etablierten Parteien so gemein waren, das macht diese Wähler, glaube ich, auch zu klein.
Nein, aber das ist nicht das, was ich gesagt habe, Mariam. Es gibt ja auch einen ganz handfesten Grund für die Unzufriedenheit mit den etablierten Parteien, und das ist der Zustand des Landes. Also das ist irgendwie, das ist die Deindustrialisierung, die munter vor unseren Augen stattfindet. Das ist die stark gestiegene Gewaltkriminalität, wo im vergangenen Jahr über 40% nicht-deutsche Tatverdächtige dabei waren. Das ist die erodierende innere Sicherheit. Für nichts davon ist die AfD verantwortlich. In erster Linie ist die CDU dafür verantwortlich, die dominante Kraft in diesem Land, die in 77 Jahren Republik 53 Jahre lang den Kanzler gestellt hat. Also das ist doch auch ein Grund, weshalb die Leute einen Politikwechsel wollen und durch die Brandmauer nie kriegen.
Da ist, glaube ich, jetzt Ulrike Herrmann voll auf ihrer Spur. Sie gehen ja so weit und sagen irgendwie, nach diesen Wahlen in Ostdeutschland und auch in Berlin wird Friedrich Merz Geschichte sein.
Ja, das ist, glaube ich, schon in der Union beschlossen. Also man wartet natürlich jetzt noch Mecklenburg-Vorpommern ab. Aber dann, glaube ich, wird man sich auf die Suche nach einem neuen Kanzler machen. Die Frage ist eher, wer das dann wird.
Nee, Herr Serrao zielt ja auch darauf ab, sozusagen, was Regierungshandeln war, was Programmatik war. Und Sie sagen, diese Programmatik gibt es faktisch gar nicht mehr. Und es ist so dünn, dass man sich auch als Frau, die eher links zu Hause ist, ja, trete ich Ihnen, glaube ich, nicht zu nahe, wenn ich das sage, wenn ich Ihre liebevolle Auseinandersetzung mit der FDP insbesondere hier immer noch mal im Hinterkopf habe. Es waren immer die heiteren Abende. Ich vermisse allein deswegen die FDP.
Ja, ich auch. Ja,
allein deswegen. Ja, so. Sie sagen, was aus der CDU geworden ist, ist kaum zu glauben. Und das ist die Art von Mitleid, die die sich jetzt nicht wünschen. Mitleid von Ulrike Herrmann.
Ja, also das, ich meine, die CDU trägt Mitschuld an diesem Erfolg der AfD in der Hinsicht, dass sie, davon bin ich fest überzeugt, Friedrich Merz wirklich nie hätte zum Kanzler machen dürfen, weil vorher schon klar war, dass er nicht die nötige Erfahrung mitbringt. Also er war ja noch nicht mal Oberbürgermeister, er hat einfach nie regiert, er war nur in der Opposition und das war auch schon lange her. Und zu denken, man könnte einfach aus der Opposition das Kanzleramt dann führen, das war maßlos. Dass jetzt Merz selber ehrgeizig war, das wollte und so weiter, das kann man ja verstehen, aber man muss als Volkspartei und in dem Bundestag sitzen nur Politprofis, muss man erkennen, dass man im Kanzleramt Profis braucht. Und dass die Volkspartei CDU nicht in der Lage war, zu erkennen, dass man da jemanden braucht, der es auch tatsächlich kann, zeigt ja, dass auch die CDU tatsächlich schon schwer in einer Krise ist und nicht erst seit heute, sondern schon seit mindestens mehreren Jahren. Aber trotzdem würde ich noch gerne auf einen Punkt eingehen, der wirklich wichtig ist und der ja auch schon kam, nämlich dass Gefühl und Realität komplett auseinanderklaffen. Und das gilt ganz besonders für das Thema Sicherheit, das Herr Serrao schon angesprochen hat. Man kann nämlich sehen, dass die Zahl der Kriminaldelikte in Sachsen-Anhalt ständig runtergeht und dass Sachsen-Anhalt in Wahrheit so sicher ist wie Schleswig-Holstein. Das Interessante ist aber, dass Schleswig-Holstein und Sachsen-Anhalt darauf
das ist ein interessantes
völlig
Argument.
Ja, das kommt alles vom IFO-Institut Dresden. Ja, ich weiß, das sind nicht meine Ideen. So, und das ist aber das eigentlich Interessante, wie Schleswig-Holstein...
Sie tun so, als hätten in Sachsen-Anhalt keine Fernseher oder
aber das in Schleswig-Holstein, wie gesagt, die gleiche Zahl von Gewaltdelikten pro Einwohnerzahl wie Sachsen-Anhalt. In Schleswig-Holstein fühlen sich die Leute besonders sicher. Und Sachsen-Anhalt, da fühlen sich haben die Leute besonders viel Angst. Sachsen-Anhalt ist ganz hinten bei der Frage, wer hat Angst vor Verbrechen, obwohl sie eigentlich so sicher sind wie die Schleswig-Holsteiner, die gar keine Angst haben. Und da sieht man, dass also zwischen der Kriminalität und dem subjektiven Sicherheitsgefühl Welten klaffen. So, und dagegen kommt natürlich die Politik schon gar nicht mehr an. Und es wird auch von der AfD, werden all diese Gefühle, um die es da ständig geht, die werden auch ausgebeutet.
Können wir noch mal ganz kurz uns mit der CDU beschäftigen?
Okay, aber ich wollte das noch loswerden.
Ja, ist doch interessant. Aber da sitzt eine ausgesprochene CDU-Kennerin mit Mariam Lau. Diese Aushöhlung, programmatische Aushöhlung, will ich es jetzt mal so ein bisschen überspitzt nennen, der CDU, sehen Sie die auch?
Die CDU sitzt auf drei Lebenslügen, die inzwischen geplatzt sind. Die eine ist, wir brauchen keine Industriepolitik. Die andere ist, wir müssen dem Klimawandel, so lala. Und wir brauchen keine Schulden zu machen. Und Merz ist im Grunde das Gesicht der Zumutung. Mit diesen ganzen Lebenslügen, dazu kommt noch das Verhältnis zu Amerika, zu Israel. Überall muss die CDU sich komplett neu sortieren. Also wir haben in der Ära Angela Merkel einfach von russischer Energie, amerikanischer Verteidigung und dem chinesischen Markt gelebt. Und all das ist weg. Es ist alles kaputt. Und jetzt kommt ausgerechnet Friedrich Merz und soll das neu sortieren. Und der ist von vielen wie so ein Messias immer als Projektionsfläche vor sich hergetragen worden. Dann erfährt er sozusagen kurz vor der Bundestagswahl oder denkt, die Amerikaner werden aus der NATO austreten. Das führt in seinem Verständnis zu diesem Schuldenberg, wo er gesagt hat, ich muss der SPD die 500 Milliarden für die Infrastruktur geben, damit ich den Verteidigungshaushalt aufbauen kann. Und ich finde nach wie vor, dass man die Ära Merz unter dem Gesichtspunkt der außenpolitischen Lage, also der Tatsache, dass wir von drei Autokratien praktisch in den Fokus genommen werden, unter diesem Gesichtspunkt kann man die immer noch rechtfertigen. Dass er innenpolitisch leider auf vielen, ich will nicht sagen auf ganzer Linie, aber auf halber Linie oder dreiviertel Linie versagt hat, d'accord. Ich glaube nicht an die Ablösung, weil wenn das jetzt passiert, diese Zäsur in Sachsen-Anhalt, also es ist ja noch nicht ausgeschlossen, dass die eine absolute Mehrheit bekommen, dann wird das halbe Land auf der Straße sein. Wir haben das ja nach der Konferenz in Potsdam, haben wir das ja schon erlebt. Und dass dann, wenn also die Leute, die New York Times schreibt, wohin entwickelt sich Deutschland, dass dann die CDU ihren eigenen Kanzler aus dem Spiel nimmt, sehe ich im Moment noch nicht.
Frau Rennefanz, gibt es da diese große Enttäuschung, insbesondere mit der CDU? Ich meine, wie lange hat die CDU in Sachsen-Anhalt regiert?
24 Jahre.
So, war eher eine rhetorische Frage. Genau.
Ja, aber ich sage es gerne noch mal, weil ich es so unglaublich finde.
Ja. Also, gibt es da diese große Enttäuschung?
Ja, ich glaube schon, dass es die gibt. Vor allen Dingen auch eine persönliche Enttäuschung vieler ostdeutscher CDU-Mitglieder mit Friedrich Merz. Also Friedrich Merz wurde ja vor allen Dingen gerade im Osten auch sehr herbeigewünscht und der Anti-Merkel. Und jetzt müssen die halt feststellen, der interessiert sich überhaupt nicht für den Osten. Der hat da gar kein Gespür. Und jetzt auch, man muss ja auch sagen, dass er auch wirklich wenig für den Osten getan hat. Ne? Also die Ostministerpräsidenten haben irgendwie schon letztes Jahr gebettelt, dass sie bei der Aufrüstung auch irgendwie Anteile bekommen, ja, dass da auch was in den Osten geht. Jetzt die Rente, da wurden die Ostministerpräsidenten auch von der CDU so abgebürstet. Und jetzt auch noch kurz vor der Wahl war ja Merz dann mit Sven Schulze in Sachsen-Anhalt und sagt dann nochmal, nee, also Koalition mit den Linken wird's auf gar keinen Fall geben. Also macht es, wobei das ja das ganz heikle Thema ist für Sven Schulze. Also macht er auch noch mal so ein Popanz auf. Die können einem da wirklich ein bisschen leid tun. Mit diesem Kanzler ist das sehr, sehr schwer.
Herr Sarau, wie haben Sie das wahrgenommen? Dieses Atmosphärische, die große Enttäuschung auch mit der CDU. Auch wenn jemand wie Merz sagt, mit der Linkspartei auf gar keinen Fall, mit der AfD auch nicht. Wie kommt das dort an?
Also erstmal hat, glaube ich, Merz ein Problem mit direkten Bürgerkontakten, egal ob Ost oder West. Also er wird ja sehr schnell defensiv und auch giftig. Also dass er gesagt hat, liebe Leute, hier mal nicht die Wutbürgernummer jetzt machen in Sachsen-Anhalt, hat, glaube ich, Sven Schulze nur bedingt geholfen auf den letzten Metern. Und ansonsten ist all das, was die CDU über ihr Verhältnis zur Linkspartei im Osten sagt, finde ich hochgradig verlogen. Also einerseits wird gesagt, gar nichts mit denen. Und de facto macht man aber in Thüringen und in Sachsen Konsultationen. Dann sagt man, das ist nicht im Widerspruch zu unserem Parteitagsbeschluss von 2018, keine Koalitionen oder ähnlichen Formen der Zusammenarbeit. Mhm. Wenn das denn so ist, dann müsste es aber auch Konsultationen mit der AfD in den Landtagen geben. Also die Logik geht nicht auf.
Das hat ja Michael Kretschmer in Sachsen der AfD auch angeboten. Und da interessanterweise hat die AfD ja gesagt, das wollen wir nicht machen. Also da ist dann genau das passiert. Nee, also wir wollen dann doch lieber die Außenseiter bleiben und ein bisschen schmollen.
Auch noch ein lustiger Punkt an der Brandmauer, dass sie ja von der AfD aus auch aufgerichtet wird.
Exakt.
Also die AfD hat da überhaupt kein Interesse, sich auf die CDU zuzubewegen.
Deswegen ist die Frage, ob die CDU es mit der AfD machen würde, die ist ehrlich gesagt eine Phantomdebatte.
Die ist ehrlich gesagt, aber klar, die Forderung von rechts kommt ja dauernd. Also die Position von Herrn Serau, die ist ja jetzt nicht eine Einzelmeinung, sondern das arbeitet ja auch in der CDU und so weiter. Let's do it. Und das ist ja irgendwie wie so eine halb verbotene Liebesaffäre für viele schon und so. Und ich verstehe die Unzufriedenheit mit der großen Koalition. Das verstehe ich alles. Aber dass die Zusammenarbeit mit solchen Leuten die Lösung sein soll, das erschließt sich mir
aber
nicht.
Aber was ist dann der Gegenvorschlag?
Ich glaube,
also
der Gegenvorschlag
ganz kurz, der Gedanke noch. Wir haben in einer Demokratie jetzt mittlerweile eine Partei, die in einzelnen Bundesländern an die absolute Mehrheit rankommt. Also wie soll das funktionieren, wenn man sagt, die sind nicht im Spiel? Also letztlich müssen doch alle legalen politischen Akteure irgendwie miteinander ins Gespräch kommen und Kompromisse versuchen zu finden. Und ich meine, was nie versucht worden ist mit der AfD, auch und ich glaube, das wäre tatsächlich was, was man ihnen einfach mal als Forderung auf den Tisch packen sollte, mal zu sondieren, mal zu gucken, wo könnten wir denn zusammenfinden. Das ist nie versucht worden.
Da, aber auch umgekehrt. Ja, recht, ne? Also deswegen hat Mariam Lau so recht, da wird die Brandmauer ja ganz hart. Ich weiß nicht, ob wir es vorliegen haben. Ulrich Siegmund, der selber jetzt gerade gesagt hat, auf gar keinen Fall. Mhm. Und hat sozusagen erklärt, genau mit denen, die dieses Land ruiniert haben und so weiter, also das ganze Ding, auf gar keinen Fall. Das
heißt, die Lüge ist die DNA,
ist die DNA der CDU, ja, so. Der Flachzangen. Das fiel auch alles in diesem Zusammenhang. Genau, mit Flachzangen kann man ja wohl nicht koalieren. Wir schauen mal kurz rein.
Also mit einem Hauch Selbstachtung.
Ja, wir schauen mal kurz rein. Das ist ein ganz bemerkenswerter Ton. Schauen mal.
Herr Siegmund, wenn Sie die absolute Mehrheit verfehlen sollten, knapp wie auch immer, würden Sie sich gegebenenfalls trotzdem als Ministerin zur Wahl stellen, auch wenn die Mehrheit nicht da wäre?
Selbstverständlich nicht, weil genau das hat uns ja dahin gebracht, wo wir sind. Die Menschen verlieren Vertrauen in politische Prozesse, weil man nach der Wahl genau das Gegenteil gemacht wird von dem, was vorher angekündigt wurde. Ich meine, auf Bundesebene das perfekte Beispiel mit dieser Schuldenbremse, die soll eingehalten werden. Nach der Wahl gab es das riesengroße Schuldenpaket und genauso werde ich es aber auch mit meinen Zusagen zu parlamentarischen Mehrheiten machen. Ich brauche eine stabile Mehrheit, das sage ich immer wieder. Das ist ja das gleiche Problem beim BSW.
Was wäre eine stabile Mehrheit? Eine Stimme mehr, zwei Stimmen mehr?
So viele wie möglich mehr. Eine Stimme mehr ist mir ein bisschen wackelig, das sage ich auch ganz ehrlich. Ein paar mehr wären schon
also
gut.
Also 2+.
Das wäre schon in Ordnung.
So. Das ist eine ganz andere Art und Weise, Politik auch anzusagen. Ne?
Wobei natürlich das...
Also muss man ihm lassen. Üblicherweise lässt sich ein Spitzenpolitiker eine Hintertür offen und sagt, na ja, so will ich jetzt nicht ausschließen, man sollte nie was ausschließen. Mhm. Er macht das. Mhm. Also das heißt, da entsteht das Gefühl, ich bin nicht ausschließlich an der Macht interessiert.
Aber das ist ein neuer Ton. Finde ich jetzt schon wahltaktisch auch irgendwie nachvollziehbar. Wenn man kurz vor der absoluten Mehrheit steht als Möglichkeit, dann so etwas auszuschließen. Ich meine, die Bundesregierung ist doch das beste Beispiel. Also was vor Wahlen versprochen wird und nach Wahlen dann passiert. Also so viel Flexibilität würde ich jetzt dann auch mal der AfD zubilligen.
Mhm. Darf ich noch mal ganz kurz, wenn Sie... Frau Herrmann, Sie zuerst, dann habe ich noch eine Frage.
Also ich glaube, da ist im Hintergrund was anderes am Werk. Siegmund weiß doch, dass er gar nicht die absolute Mehrheit an Stimmen braucht, oder auch an Sitzen, um am Ende doch eine absolute Mehrheit zu haben. Also ich habe das mal ausgerechnet, wenn die Umfragen stimmen, dann wäre es so, dass Siegmund drei Überläufer aus der CDU braucht, um die absolute Mehrheit zu haben.
Frederik Schindler, Weltkollege, sagt genau, das ist der Plan.
Ja, genau. Und also ich kann hier keine Namen nennen, aber aus der Bundestagsfraktion habe ich gehört, dass die CDU genau mit diesem Szenario rechnet, dass es nach der Wahl Überläufer aus der CDU in die AfD gibt. Und diese Überläufer wird es ja spätestens dann geben, wenn man mit der Linkspartei verhandeln muss, damit es irgendwie eine Minderheitenregierung gibt, Sven Schulze plus SPD. Und dann muss aber die Linke immer dieses Bündnis auch tragen. Und da sind ja einige CDUler vehement dagegen, so nach dem Motto, wo ist denn hier der Unvereinbarkeitsbeschluss? Und dann brauchen nur ganz wenige überzutreten und schon hat...
Und was ist denn das Szenario? Noch am selben Abend? Noch am Sonntagabend? Während der Verhandlungen, also öffentlich oder dann in der geheimen Abstimmung?
Das ist eine sehr interessante Frage, aber dummerweise habe ich vergessen, die zu stellen. Das kann ich
Frau Lau, Sie haben mit Sicherheit gefragt.
Dieses Szenario ist ja eins für die Wahl, drei Wahlgänge der zum Ministerpräsidenten. Erst dann kommt es ja zum Schwur sozusagen. Aber am Wahlabend wird man sehen, gibt es eine absolute Mehrheit oder nicht. Ich kenne einige Stoßseufzer aus der CDU, die irgendwie insgeheim hoffen, hoffentlich haben die eine absolute Mehrheit, dann kommen wir nicht
dann
in
haben
diese
wir kein Problem.
Bredouille. Mhm. Und worüber wenig gesprochen wurde bisher, ist, dass es für die CDU auch noch eine dritte Option gibt, nämlich zu sagen, wir haben verstanden, Wahlen müssen irgendwas ändern, der Regierungsauftrag geht an euch, seht ihr zu, was ihr jetzt macht.
So.
Und das ist aber nicht Sven Schulzes Idee. Sven Schulze möchte im Amt bleiben und notfalls geschäftsführend im Amt bleiben und hat auch gewisse Signale gegeben, dass er bereit ist, irgendwie sich mit der Linken ins Benehmen zu setzen.
Anders würde es ja nicht gehen. Er muss ja die Linkspartei haben, sonst
hat er keine Mehrheit. Warum muss er das? Warum?
Nee, sonst käme ja keine Mehrheit zustande.
Nee, das verstehe ich schon. Aber warum muss man das
machen? Weil die CDU die Staatspartei ist.
Das ist dann der Anti-Siegmund, ne? An dem Punkt. Siegmund sagt, entweder absolute Mehrheit, sonst mache ich es einfach nicht. Und dann hat das die Konsequenz, dass ich nicht Ministerpräsident werde.
Ja, genau.
Und Schulze laviert und sagt, ja, so notfalls, also so und vielleicht und wie auch immer.
Also diese
Leute,
von denen ich...
Ist das nicht genau der Kern der Glaubwürdigkeit von Politik wirklich unterhöhlt?
Naja, also wenn die AfD 40% bekommt, gibt es ja immer noch 60%, also eine sehr dicke Mehrheit, die AfD nicht an der Regierung sehen will. Und diesen Leuten muss man ja auch irgendwie gerecht werden. Und als patriotische, staatstragende Partei, finde ich, ist die CDU in der Verantwortung, dann sich was einfallen zu lassen.
Dann hast du Sachsen, dann hast du Thüringen und dann hast du de facto eine Zusammenarbeit mit der Linkspartei.
Genau.
Das hast du aber vorher, gerade der Kanzler, auch mal deutlich ausgeschlossen.
Ja, naja, aber er macht ja Wortakrobatik. Er sagt keine Koalition, dann sagt er gleichzeitig, ja, aber in Sachsen und in Thüringen geht's auch irgendwie. Das ist jetzt nicht ideal, aber also er hat da schon so bis beides offen gelassen. Ne? So. Aber klar, es ist Wortakrobatik. Und der CDU kann man schon vorwerfen, das ist ein Problem, das jetzt wirklich seit vielen Jahren existiert, dass denen die strategischen Partner fehlen und dass da die Linke und die AfD in einen Topf geworfen werden, obwohl die eine gesichert rechtsextremistisch ist und die andere nicht verfassungsfeindlich ist. Also, dass die das Verhältnis nicht geklärt haben, das muss man denen vorwerfen. Das ist aber natürlich eine der letzten Dinge, wo auch Ost und West zusammenkommen. Antikommunismus, ja, alles andere wurde schon abgeräumt, was so bindend ist, aber sich damit nicht auseinandergesetzt zu haben, das kann man der CDU schon vorwerfen.
Marc-Felix Herrau war, ich habe es vorhin schon gesagt, sehr viel in Sachsen-Anhalt dieser Tage unterwegs. Und Sie beschreiben in einem Ihrer Texte, fand ich sehr interessant, ein Dorf, eine Stadt, sehr im Süden, glaube ich, von Sachsen-Anhalt. Ne? Ich habe den Namen
leider. Ragun-Jesnitz.
Wie heißt die Stadt?
Ragun-Jesnitz.
So, wie groß ist diese Stadt?
So knapp 9000 Einwohner, so eine zersiedelte, zusammengepackte Gemeinde.
So, und dort tut Dienst der dienstälteste AfD-Bürgermeister.
Hauptamtliche Bürgermeister.
So,
genau.
Wie läuft das?
Hannes Loth seit Sommer 2023. Und über den sagt zumindest im Orden niemand irgendwas Schlechtes. Also der Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion sagt, wir arbeiten sehr gut zusammen. Der türkische Mitarbeiter der Dönerbude schräg gegenüber vom Rathaus sagt, super Typ. Zur AfD wollte er lieber nichts sagen, deshalb durfte ich ihn auch nicht namentlich zitieren. Die Partei ist ihm nach wie vor nicht geheuer. Aber alle sagen, das ist ein zupackender Pragmatiker. Das ist natürlich auch in der Kommunalpolitik, hat man nichts mit den großen Streitfragen dieser Zeit zu tun.
Ist das der Mann, den wir da im Hintergrund sehen?
Ja. Ja, welcher ist es? Das ist Herr Loth.
Welcher ist es?
Der mit der kurzen Hose. Der andere bin ich. Also der ohne Haare bin ich.
Ja. Ich habe sie gar nicht erkannt.
Genau.
Völlig anderer Look.
Der größte.
Nicht schlecht.
Der größte Kummer, den Herr Loth gerade hat, das ist der Eichenprozessionsspinner. Die Raupen haben also die Bäume in der Gemeinde befallen und der Kampf dagegen hat er noch nicht gewonnen, aber der hat ihn bisher 30.000 Euro gekostet. Mhm. Das Geld fehlt jetzt für Stadtfest, das muss er in diesem Jahr absagen, zu seinem großen Bedauern. Das ist so, sind so die Themen, mit denen der sich rumschlägt. Ich habe auch mal geguckt, es gibt sogar eine Studie dazu, wie weit sich AfD-Kommunalpolitiker, seitdem sie im Amt sind, radikalisiert haben. Bei ihm gab es bisher keinen solchen Vorfall. Mhm. Der war vorher Landtagsabgeordneter. Da hat er mitunter ganz schön derbe Sachen losgelassen. Irgendwie einmal hat er in der Rede gesagt, die Linkspartei, die wünsche sich ja quasi den Volkstod. Als Bürgermeister hört man solche Sachen nicht von ihm. Er hat jetzt auch nicht irgendwie Fackelumzüge für die arische Volksgemeinschaft veranstaltet oder sowas. Also er ist
das der Grund, warum Sie sagen, es ist maßlos übertrieben, wenn sozusagen die ganze Zeit diese Dämonisierung stattfindet und die Wand gemalt wird, da kommt jetzt sowas wie die NSDAP zurück?
Naja, also ja. Erstens, den Vergleich zwischen AfD und NSDAP finde ich tatsächlich maßlos, und auch das, was Frau Herrmann vorhin gesagt hat mit der Gewaltbereitschaft der Partei. Also in den 20er Jahren die SA, die quasi mordend irgendwie durch die Straßen gezogen ist. Die AfD hat meines Wissens keine solche Vorfeldorganisation. Es gibt vieles, was man an der Partei kritisieren kann, aber die Gleichsetzung ist wirklich eine Bagatellisierung der NS-Schrecken, die, finde ich, ganz, ganz unausstehlich ist. So, trotzdem ist das, was in so einer Kommune passiert wie Ragun-Jessens, natürlich was anderes als das, was in einem Bundesland passiert. In einem Bundesland hätte die AfD, wenn sie allein regieren würde, die Aufsicht über die Polizei, die Schulen und den Landesverfassungsschutz. Und da, das ist, glaube ich, schon bedenklich. Da sagen ja auch andere Innenminister anderer Bundesländer, da sagen Leute aus dem parlamentarischen Kontrollgremium, Leute, das ist heikel. Wenn wir einen AfD-Innenminister haben, der hat Zugriff irgendwie auf nachrichtendienstliche Datenbanken, die sind russlandnah.
Fändest du es auch heikel?
Absolut, ja, natürlich ist das heikel. Aber nochmal, die Konsequenz der Brandmauer ist bisher nicht gewesen, dass die AfD kleiner wird, sondern größer, größer und immer größer.
Und die Frage ist halt, ob der Konnex stimmt. Also ob die Partei gewachsen ist, weil es die Brandmauer gab, oder ob sie einfach gewachsen ist, weil die Leute ihr zustimmen.
Sie ist gewachsen, dafür gibt es mehrere Gründe, in aller Kürze, weil das, was jetzt noch an Koalitionen möglich ist, eben von CDU bis Linkspartei geht. Und das passt nicht zusammen. Man kann keine dringend notwendigen marktwirtschaftlichen Reformen durchsetzen mit solchen Partnern. Im Programm der Linkspartei in Sachsen-Anhalt steht Vermögensteuer, 35-Stunden-Woche mit vollem Lohnausgleich, keine Abschiebung, voller Familiennachzug für alle. Also all das, was die CDU dann verspricht, geht nicht.
Es gibt ja in der Bevölkerung, das ist super interessant, auch unter den Wählern der Union, Riesenmehrheiten für Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer und. Also es gibt in Berlin sogar es gibt Mehrheiten in Berlin für Vergesellschaftung und so weiter. Also ich glaube, die Vorstellung, die Gesellschaft rückt immer weiter nach rechts und kriegen immer linkere Regierungen, die ja zum Teil, die ich oft in der Welt lese oder so. Ich glaube, das stimmt mit den Werten der Leute dann doch nicht so richtig überein.
Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir mal dann in diese Ossi-Wessi-Debatte einsteigen wollen. Machen wir sonst diese Begrifflichkeiten nicht zu eigen, aber da passt es, das muss sein, weil das ist Kulturkampf dann sozusagen nochmal auf der ganz großen Bühne. Wie haben Sie das als Reporter, Herr Sarau, wahrgenommen, weil Sie gerade sagten Vorfeld? Sie sagten gerade, da kommen keine SA-Schlägertrupps wie 1933 oder in den 20er Jahren. Aber die Frage ist, braucht man das heute noch so in Zeiten von Social Media? Wenn man sich anschaut, was da auf der Straße stattfindet, wenn dann Berichterstattung stattfindet, wenn Influencer, rechte Influencer, Linke und so weiter unterwegs sind, wie hart es da zur Sache geht, Muss man da nicht sagen, da ist jetzt ein Geist aus der Flasche, den gab es vorher so nicht, weil es die technischen Möglichkeiten nicht gab. Und das ist sehr, sehr unangenehm und vergiftet das Klima auf eine Art und Weise, wie ich es zum Beispiel aus Amerika kenne. Und da gibt es dann kein Zusammen mehr, ist vorbei.
Also Sie denken wahrscheinlich an Aktivistmann, diesen rechten Streamer, der da, also dieser Hühne, der da irgendwie andere Journalisten anpöbelt, schubst, anschreit. Mhm. Ja, ist eine ganz gruselige, prollige Geschichte. Er ist ja nicht der Einzige. Ich glaube, das sind jetzt nicht Heerscharen, die da unterwegs sind. Und es gibt auch von rechts sehr scharfe Kritik an so einem Vorgehen. Es gab auch von AfD-Bundestagsabgeordneten so Posts auf Social Media, die gesagt haben, oh Gott, ist der Typ peinlich, die dann wieder gelöscht worden, weil man muss ja geschlossen irgendwie auftreten.
Monatelang haben sie den Typen laufen lassen. Ne?
Ja.
Also da gibt's definitiv eine Nähe.
Aber trotzdem, Herr Lanz, zwischen so einem pöbelnden rechten Streamer, der unangenehm ist, und mordenden, brandschatzenden SA-Truppen ist immer noch ein Unterschied.
Na dann. Ja, aber ich würde sagen, dieser Unterschied ist so graduell, dass man ihn nicht weiter betonen sollte. Ich glaube, man muss sozusagen die Experten in dieser Sache hören. Und das sind die Migranten und das sind auch die queeren Menschen, homosexuellen Menschen in Sachsen-Anhalt. Die haben alle Angst. Und ich glaube, das ist jetzt ein bisschen verfehlt, denen zu erzählen, wisst ihr was, eure Angst ist ganz unbegründet. Ihr bildet euch nur ein, dass die AfD gefährlich ist, plus ihrem Vorfeld. Naja, und ja, das muss man doch ernst nehmen, dass ganz viele Leute in Sachsen-Anhalt sich überlegen, ob sie da jetzt abwandern müssen, falls die AfD die Mehrheit hat.
Ich glaube, Frau Herrmann,
diese Fragen muss man doch ernst nehmen. Ja, die leben ja vor Ort. Die lesen ihre Angst nicht in der Presse.
Aber schauen Sie, Sie leben ja nicht in Sachsen-Anhalt. Ja, ich habe ja gerade den türkischen Dönerboden-Mitarbeiter zitiert, der gesagt hat, mein AfD-Bürgermeister ist ein super Typ. Der kommt übrigens auch zu mir und isst hier seinen Döner. Und wenn Sie gesagt haben, die queeren Menschen haben Angst, ich habe Umfragen gesehen, ich glaube auf romeo.de, das ist so eine homosexuelle Internetplattform mit Wahlabsichten homosexueller Menschen in Deutschland. Da ist die AfD mittlerweile sehr, sehr populär und wird immer populärer. Also diese Erzählung, dass jede Minderheit Angst hat vor der AfD, das ist wirklich eine Taz-Erzählung. Und das ist, glaube ich, entspricht so der Realität in diesem Land nicht mehr.
Ich würde sagen, das erinnert so ein bisschen.
Warum? Lass uns.
Weil es differenzierter ist. Also weil es gibt eben, glaube ich, eine ganze Reihe.
Weil die Community Angst hat vor arabisch geprägter Homophobie.
Unter anderem, ja.
Und das macht dann die AfD attraktiv.
Also Michael Roth hat gerade einen Gastbeitrag in der FAZ, in der Welt bei uns geschrieben, wo er sich darüber ärgert, dass auch so viele Homosexuelle nun meinen, irgendwie die AfD sei die Lösung. Also er als linker Politiker findet das natürlich falsch, aber er beschreibt genau diese Entwicklung.
Stimmt. Es war, wenn wir einmal reingehen in diese Ost-West-Debatte, Jammer-Ossi, Jammer-Wessi ist jetzt auch zurück. Sie sagten dazu, Frau Rennefanz, jedes Mal, wenn ostdeutsche Politiker irgendwie für ihre Wähler eintreten, dann ist es Ressentiment und dann ist es sofort der Jammer-Ossi. Sie bringt dieses Thema richtig auf die Palme, ne?
Nicht mehr so doll. Also ich habe mich auch schon total daran gewöhnt. Also es gab schon mal Zeiten, wo es mich noch mehr so im Innersten getroffen hat.
Reinhard Billinger war neulich hier, der Kollege von der FAZ. Wenn die Langmut des Westens irgendwann endet, das war sozusagen die Initialzündung. Genau. Fanden Sie schlimm?
Fand ich schlimm, ja. Also also er hat ja geschrieben, dass bald die therapeutische Langmut des Westens ändert. Vor dem Hintergrund, dass jetzt diese Ostministerpräsidenten ihr sogenanntes, also er hat diesen Begriff benutzt, des Sonderbewusstseins, des ostdeutschen Sonderbewusstseins, ja. Obwohl diese ostdeutschen Ministerpräsidenten, die sind für ihre Wähler eingetreten und ihre Bürger, die Bürger ihres Landes. Also, und die haben ja nicht gesagt, also wir wollen nur die Rente mit 63 im Osten und in NRW wird die nicht erlaubt sein und so, sondern die wollten ja für alle und da irgendwie der.
Außerdem muss man ja sagen, es gibt
Wollte ich gerade sagen. Ja. Also der westdeutsche, verschiedene westdeutsche Ministerpräsidenten haben sich dann ja auch angeschlossen. Mhm. Also Olaf Lies aus Niedersachsen, Frau Rehlinger aus dem Saarland. Also es war so ein bisschen schief, was Herr Bingener geschrieben hat. Aber er hat offenbar einen total wunden Punkt bei ganz vielen Westdeutschen.
Bei Frau Lau zum Beispiel.
Zum Beispiel, genau.
Getroffen. Können wir nochmal den Post von Mariam Lau rausholen dazu? Der war interessant und der muss heute natürlich gezeigt werden. Ein grandioser Leitartikel, jedes Wort sitzt. Wo bleibt eigentlich die Wertschätzung für die Biografien der Leute aus Duisburg?
Ja, also ich kann das Gefühl von Bingener total verstehen, dass man den Eindruck hat, also ich war auch viel in Sachsen-Anhalt unterwegs und war echt platt, wie oft die DDR gefeiert wird. Also wie oft DDR-Hymnen, die berühmte Veranstaltung von Chrupalla mit Steimle und so weiter. Mhm. Und dieses Gefühl, dass man denkt, nach 36 Jahren, also mir wäre am liebsten, wir könnten einfach alle zusammen die Wende feiern, dass wir eine unblutige Revolution hingelegt haben. Die Einheit ist ein Riesenerfolg, meiner Ansicht nach. Stattdessen ging es ja hier bei der Rente nicht nur darum, dass die gesagt haben, wir möchten aber die Rente mit 64,9 oder was es jetzt ist, für alle haben, sondern erst haben sie nur im Rentenkompromiss zugestimmt. Richtig. Mit der expliziten Begründung, dass es prima auch für Ostdeutsche, ja. Also Sven Schulze, super Idee und so weiter.
Michael Kretschmer dann, zum Beispiel nicht.
Um dann vier Wochen später zu sagen,
ostdeutsche Lebensläufe sind hier nicht genügend berücksichtigt. Und das ist das Argument, was mich ärgert. Das Statistische Bundesamt hat jetzt gerade vor 2 Tagen, hatte leider meinen Blog vergessen, geschrieben, das stimmt überhaupt nicht, dass die Rentner im Osten benachteiligt sind. Es stimmt, dass sie weniger Vermögen anhäufen, aber faktisch ist der durchschnittliche Rentenbetrag im Westen 2350, im Osten 2270. Und die Zahl der Leute, die 45 Jahre gearbeitet haben, ist, denen geht es im Osten 20 Euro besser als im Westen. Also mit anderen Worten, ich finde, ey, lass uns das bleiben lassen. Also ich will auch nicht jammern. Ich finde nur so wahnsinnig schade, dass die, wie gesagt, dass die Einheit, die wir hingelegt haben, dass da so wenig Wertschätzung dafür ist. Und dass Leute jetzt in der AfD sagen, vollende die Wende, die gleichzeitig die DDR-Flagge hissen und so weiter.
Also ja, das finde ich auch unangenehm. Aber ich wollte noch mal zur Rente sagen, diese Zahlen, die Sie vorgelesen haben, die zeigen ja, das ist ja in den Durchschnittszahlen und tatsächlich, dass die ostdeutschen Rentner weniger haben. Also die war geringer, die sind trotzdem relativ hoch. Und es ist eben so, dass Ostdeutsche weniger Abitur gemacht haben, aus verschiedenen Gründen häufiger eine Ausbildung gemacht haben. Und es geht um Fairness, wenn man 45 Jahre gearbeitet hat, dass man dann auch in Rente gehen kann.
Ohne Abschläge, genau.
Ja. Darum geht's ja, abschlagsfreie Rente. Und ja, das ist eine Fairnessfrage, das ist eine Frage der Leistungsgerechtigkeit. Und ich finde es ein Problem, ehrlich gesagt, wenn mal auf ostdeutsche Lebensläufe hingewiesen wird, dass dann gesagt wird, ja, ihr klagt, ihr jammert, dass das nicht als okay Meinungsäußerung hingenommen wird. Und ich würde schon sagen, dieser ganze Streit und das auch wirklich jedes Jahr zu den Ossi-Wochen, zu den Gedenktagen und jedes Jahr vor Landtagswahlen, das immer wieder hervorgeholt wird, ja, die sind undankbar, die sind dreist, die jammern. Das ist für mich schon auch ein Zeichen, dass diese Einheit nicht so richtig gelungen ist. Also es ist uns nicht gelungen, so ein Gemeinwesen zu schaffen, wo sich auch verschiedenste Herkünfte, auch migrantische Herkünfte, wo die sich, also was Neues entstanden ist und wo die sich irgendwie wohlfühlen. Und das fällt uns jetzt in dieser Krisenzeit. Wir sind ja in Deutschland so unter Druck und diese Sachsen-Anhalt-Wahl und dieser Erfolg der AfD, der sich ja auch in den Umfragen zu den Bundestagswahlen, also Sonntagsfrage zeigt. Also das ist kein Ostproblem. Es zeigt sich eben nur im Osten alles sehr viel extremer. Und dass die AfD, die hat halt diesen Frust aufgesammelt, der wirklich im Osten seit Jahren da war. Die haben irgendwie dieses Branding jetzt im Osten mit diesem Slogan, vollende die Wende. Aber die AfD ist eine Westgründung, ist eine Westpartei. 8 Millionen Menschen.
Die aber im Osten zunächst besonders erfolgreich war.
Acht Millionen Menschen haben 2025 im Westen die AfD gewählt. 2,9 Millionen
Zahlen wird es jetzt schwierig, ne?
Wieso wird es da schwierig?
Naja, weil in Deutschland West einfach sehr viel mehr Menschen leben als in Deutschland Ost. Also in allen fünf neuen Ländern, unter Anführungszeichen, wenn wir jetzt in dieser Welt noch mal bleiben wollen, leben weniger Menschen als allein in Nordrhein-Westfalen. Also wenn man sozusagen auf die absolute Zahl von AfD-Wählern hinweist, ist das...
Aber in absoluten Zahlen sind dann eben 8 Millionen doch auch mehr als 2 Millionen. Also, und wenn wir in den Umfragen sehen, die AfD steht irgendwie bei 28%, Sonntagsfrage.
Kleinreden, das Gefühl ist ja entstanden, die Debatte ist ja entstanden, habe mein Eindruck durch so eine enttäuschte Liebe. Nach dem Motto, jetzt haben wir euch doch die ganze Zeit geholfen und haben den Soli bezahlt. Und jetzt wählt ihr in eurer Undankbarkeit.
In eurer Undankbarkeit
wählt ihr jetzt diese Partei und glorifiziert die DDR. Was haben wir eigentlich falsch gemacht? Das ist ja das, was der Kollege aus der FAZ
sozusagen auf den Punkt gebracht hat. Kommunen in NRW müssen Schulden machen, um den Soli zu bezahlen. Und wer interessiert sich für die Lebensläufe in Herne oder in Duisburg? Aber keine Sau kräht danach.
Das ist doch kein Nullsummenspiel. Also
aber ein bisschen Wärme und Herzlichkeit für diese Leute wäre auch nicht schlecht. Und ich meine, da brechen die Brücken zusammen und so weiter. Und Görlitz, ich liebe Görlitz, aber wo ist ein Hauch Görlitz in Duisburg?
Aber das ist doch jetzt ein bisschen, also ich meine, ganz viel Liebe jetzt geht raus für alle Leute in Duisburg und Gelsenkirchen und Herne. Okay. Aber in Sachsen bröckeln auch die Brücken und die Kommunen sind auch überschuldet. Also das ist doch irgendwie das eine, man kann doch das eine tun und das andere aber auch. Also,
klar, ich finde nur, dann soll man nicht kommen und soll DDR-Hymnen singen. So, weil ich meine, letztlich ist natürlich, ich habe auch, also es tut mir wirklich wahnsinnig leid, dass Leute unter zwei Diktaturen leben mussten und dass das Folgen hat für deren Verhältnis zum Staat.
Sie tun also das, so, als sei das ein Massenphänomen, als würden da irgendwie in allen Ostländern irgendwie die Leute ständig
diese Hymne anstimmen.
Nein, aber man bewirtschaftet halt dieses Gefühl, wir werden nicht gesehen, wir sind schlechter dran. Und wie man sieht, wir sind nicht schlechter dran.
Aber ich glaube, der Westen bewirtschaftet das Gefühl von seiner Seite, indem er die Ossis, die Ostdeutschen anspricht als quasi Demokratieanfänger. Also da gibt es so viele Beispiele für. Ich erinnere mich an ein Spiegel-Cover von 2018 mit so einem braun eingefärbten Sachsen. So und das war auch der...
Ja.
Das war auch, fand
war das
ich,
die Zeile? So ist er der Ossi?
Stimmt. Das war auch der Sound in diesem FAZ-Kommentar, der gerade erwähnt wurde. Heute im Übrigen gibt es einen anderen Leitartikel von Reinhard Müller, der einen ganz anderen Ton anschlägt. Und da fand ich, der hat zum Schluss... wunderbar, toll, Binnenpluralität im Journalismus. Genau. Gute Sache.
Also es gab auch in der FAZ eine sehr gute Entgegnung von Steffen Mau. Die fand ich sehr überzeugend.
Der Müller hatte, einen treffenden Begriff. Der hat am Ende gesagt... sozusagen den Begriff des Bruders eingebracht. Du bist doch Familie, du bist doch Bruder. Sozusagen, dich heiße ich doch willkommen. Mhm. Und ich glaube, das ist der Blick, den man vielleicht von Ost nach West und umgekehrt einnehmen sollte, der von deutschen Geschwistern und eben nicht von einem westdeutschen Elternteil, der dem ostdeutschen Kind nun mal erklärt, wie Politik und Demokratie funktioniert. Und
so diese paternalistische Haltung.
Ja, dieser Paternalismus. Ich glaube, den haben viele Ostdeutsche, und ich bin selbst Wessi, zu Recht über.
Guter Dafür Punkt, gab verstehe es ich. Auch diesen wunderbaren Begriff, den ich auch sehr zutreffend fand, nämlich Besserwessi. Damit haben die Ostdeutschen ja dieses ewige paternalistische Besserwissen in Anführungsstrichen der Westdeutschen auch wirklich schön auf den Punkt gebracht.
Das ist auch irgendwie verrückt. Das sind ja all diese Begriffe aus den 90ern.
Ja, genau. Jammer-Ossi
und Besserwessi, da greift man sich natürlich echt an den Kopf auch ein bisschen, dass wir
dass
da jetzt wieder sind.
Jetzt plötzlich
aber
wieder
das
verfängt.
Hat natürlich damit zu tun, dass die Geschwister sehr unter Druck sind. Ne? Also, und dass man dann untereinander...
Sie haben den Punkt, finde ich, in Ihrem Kommentar sehr gut gemacht. Sie sagten, es ist kein Zufall, und ich würde sagen, es trifft voll ins Schwarze, dass das ausgerechnet jetzt kommt, dieser Reflex, dass man sozusagen giftig wird oder die ganze Atmosphäre giftig wird, wo das ganze Land so unter Druck ist, wo es, wie eben beschrieben, wirtschaftlich ist, wie es ist, und jemand wie Friedrich Merz große Mühe hat und das muss man auch verstehen, ein neues Wohlstandsmodell für Deutschland zu entwickeln. Ne? Das kannst du ja nicht mal eben so aus der Hand zaubern. Aber trotzdem würde mich noch mal ein Punkt interessieren, auch an Sie beide, weil Sie, Mariam Lauber, ja auch viel in Ostdeutschland unterwegs, wie ich gerade gelernt habe. Warum verfängt diese DDR-Ostalgie so sehr? Warum findet diese Verklärung dieser Diktatur statt, die es ja war? Warum an dem Punkt... Ist Geschichtsvergessen zu groß, wenn ich das Wort benutze?
Also die Verklärung, wo würden Sie da, also jetzt bei...
Na, jemand, die Ulrich Siegmund spielt bei, ganz bewusst mit diesen Symbolen, dann wird dann diese Hymne gesungen. Ich hab, man muss da fair sein.
Ja, die
ne?
hat als ja diese Uwe Hymne, Steimler angestimmt.
Exakt, als die angestimmt wurde.
Dieser etwas dubiose Komiker.
Genau, als die angestimmt wurde, haben sowohl Chrupalla als auch Ulrich Siegmund, merkte man, die hatten Skrupel.
Und ich möchte auch noch mal sagen, dass diese Nationalhymne ja in den, überhaupt nicht mehr gesungen wurde in der DDR seit den 70ern, weil es da um die Einheit eben ging. Also das ist auch... Das ist
also
eigentlich,
stimmt das gar nicht, dass sozusagen so eine, dass es so eine DDR-Verklärung gibt, insbesondere wenn die AfD das bewirtschaftet?
Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, da ist ganz viel Trotz dabei auch. Also erstmal hat man natürlich jahrelang Ostdeutschen immer erzählen wollen, wie ihr Leben war. Und es gab in der es gab immer so eine Lücke zwischen so einem öffentlichen Bild von DDR und den Erinnerungen der Menschen. Und das passte oft überhaupt nicht zusammen. Und es gab wenig Raum, glaube ich, die eigenen Erinnerungen auch so zu erzählen und auf die DDR auch mit einem gewissen, mit einer gewissen Distanz zu gucken. Also ich habe das schon auch oft erlebt, dass es eigentlich dann immer diese Diskussion gab, ja, aber wir sind die Sieger und das kann ja alles nur Mist gewesen sein bei euch. Und dass so quasi Erfahrungen, Organisationen, Prägung, zum Beispiel auch so die Rolle der Frau und Fragen der Gleichberechtigung, dass da immer irgendwie sehr ideologisch raufgeguckt wurde, von oft auch medialer Sicht, und dass sich das über die Jahre so angestaut hat und jetzt in so einem Trotz irgendwie rauskommt. Und ich weiß gar nicht, ob das immer so super politisch ist. Also ich bin mir ganz sicher, selbst die Leute, die da mit den Fahnen rumlaufen, die wollen doch nicht die DDR zurück. Die sind auch...
Deswegen frage ich.
Natürlich sind die... Also die wollen provozieren, die wollen sich an ihre Kindheit vielleicht erinnern und die sich nicht schlecht reden lassen. Die wollen im Besten vielleicht auch ein bisschen den Stinkefinger zeigen. Das spielt sicher auch immer alles ein bisschen mit drin. Aber das ist eben diese verkorkste Familienbeziehung seit 1990 und ist auch diesem oft sehr paternalistischen Blick von West nach Ost geschuldet. Ich würde das jetzt nicht so wahnsinnig ernst nehmen, weil ich sehe da jetzt auch keine Massenbewegung.
Na, ich glaube, was einzigartig war in der DDR im Vergleich zum gesamten Ostblock und was, glaube ich, sehr stark prägt ist, es gab ja in der DDR oder in der Ex-DDR einen totalen Elitentausch. Und zwar in der Form, also alle, die bis dahin geherrscht hatten, Stasi, SED, NVA, aber auch in den Hochschulen, das wurde alles abgeräumt, auch in den Betrieben, die noch überlebt haben, waren am Ende eigentlich überall Westdeutsche. Da hat man auch total übertrieben, also in dem Sinne, dass dann auch am Ende Physikprofessoren, die ja eigentlich unideologisch waren, haben dann teilweise auch ihren Job verloren. Aber eigentlich war natürlich dieser Elitentausch nötig, denn sonst hätten ja die Kommunisten in anderem Gewand weitergemacht. Was dann passiert, kann man in Bulgarien sehen, in Tschechien sehen und so weiter. Aber natürlich war dieser Elitentausch eine absolute Kränkung, weil am Ende, das ist doch das Erleben, glaube ich, aller Ostdeutschen, überall, wo man hinkam, ja, war schon wieder ein Westdeutscher, der da das Sagen hatte. Und man hatte selber subjektiv das Gefühl, ja, wo bleiben denn hier eigentlich die Ostdeutschen? Das wird doch ganz oft thematisiert, wenn es um diese Repräsentation geht. Und das ist ja richtig. Überall waren plötzlich Westdeutsche. Nur da, wo sie nicht waren, war das auch ein Problem. Also zum Beispiel ist es ja so gewesen, dass sehr viele LPGen, also die großen Agrarbetriebe, wurden ja von den ursprünglichen kommunistischen Managern übernommen, die dann hinterher Millionen EU-Forderungen kassiert haben. Das kam auch nicht gut an. So, aber also es war nötig, dass Westdeutsche übernommen haben. Und gleichzeitig war das aber eine Kränkung. Und ich glaube, diese Dialektik, da kommen wir gar nicht raus als Volk. Das
ich
ist eben so.
Schon. Ich glaube, dass der Großteil doch in Wahrheit längst raus ist. Oder?
Ja, aber wir versuchen doch gerade Erklärungen, warum die AfD in Sachsen-Anhalt 41% hat. Und das ist wahrscheinlich eine
davon. Aber den AfD-Wähler, würde ich sagen, gibt es so gar nicht?
Nee, aber das einer von vielen Gründen könnte das sein.
Ja, und ich will nur darauf hinweisen, also selbst wenn es 40% werden, sind es immer noch 60%, die nicht wählen. Ne?
Und das ist richtig, ja.
Und die sind im Kopf möglicherweise woanders. Ich würde gerne noch mal verstehen, auch eine Frage sozusagen an die Reporter hier in der Runde. Welche Rolle spielen Medien bei dieser Geschichte? Wir haben gerade über diesen rechten Influencer gesprochen, der dann sogar, das ist ja also infantil, Leute wegboxt und sagt, hör auf mich zu schubsen und so, also völlig alberner Kram. Kann man nicht ernst nehmen, ist aber offenbar etwas, was verfängt. Und dann gibt's von der anderen Seite, und das kenne ich so gut aus den USA, du holst dir sozusagen als Medium, als Fernsehteam, holst dir den bisschen, wie soll man sagen, einfacher gestrickten Menschen irgendwo in den Südstaaten. Und der kann sich nicht so richtig gut artikulieren. Und dann unterstellst du dem die ganze Zeit, dass er eigentlich so ein harter Trump-Wähler ist und dass er irgendwie ein harter Rechter ist und so weiter. Und dann sagen die Leute manchmal, weil sie es auch einfach rhetorisch und intellektuell nicht hinkriegen, komisches Zeug und sind völlig überfordert mit dieser Situation. Und dann sagen die teilweise hässliche Sachen, weil man sie ihnen so unterschiebt und bringt sie dazu, diese Dinge zu sagen und fährt dann nach Hause, nach New York oder Washington oder hin auch immer und sagt, guck mal, was für stumpfe, dumme Typen diese ganzen Trump-Wähler sind. Das hat die Leute wahnsinnig verletzt. Und ich sehe solche Reportagen jetzt auch und denke immer, ich weigere mich zu glauben, dass der gesamte Osten so sein soll. So ist er nämlich nicht. Da müssen wir doch als Medien auch aufpassen, oder nicht? Welches Bild wir da zum Teil zeichnen?
Komisch, mein Eindruck ist ein total anderer. Okay. Dass nämlich nach 2016, nach der Wahl von Trump, alle, vor allen Dingen die New York Times, irgendwie gedacht haben, wir haben uns verhalten wie Hillary Clinton mit ihren Deplorables. Ne? Die Leute, die Trump wählen, das sind alles Leute, die irgendwie nicht ganz zurechnungsfähig sind und so weiter. Und die New York Times hat daraufhin beschlossen, wir müssen dahin. Wir müssen Reportagen über das Land machen und so weiter. Dann kam das Buch von J.D. Vance und all diese Sachen. Also man hat meiner Ansicht nach gerade in den liberalen Medien ein totales Schuldbewusstsein entwickelt, was auch dann dazu
führte. Das kam dann in der Folge, das ist richtig. Aber wie ist das in Bezug auf Ostdeutschland? Da habe ich das Gefühl, wir arbeiten mit so klischeehaften Zuschreibungen zum Teil. Sabine Rennefanz nickt. Sehen Sie das auch so?
Ja, ich sehe das auch so.
Dann wird der vermeintlich doofe Ossi vorgeführt. Und dann, guck mal, was für ein stumpfer Typ. Und der wählt jetzt natürlich AfD und alle Braunen im Osten. Mhm. Und mich nervt das immer wahnsinnig, weil ich denke, so einfach kann man sich's doch nicht machen.
Ja, ja, oder eben halt mit dem, also dass so getan wird, als ob das irgendwie diese DDR-Erfahrung und die Diktaturschädigung ist. Aber Sie haben es ja jetzt gerade selbst gesagt, die Trump wurde ja auch nicht von Ostdeutschen gewählt. Also die Prozesse, die zu der Wahl der AfD führen, die sind schon ein bisschen anders und die haben was mit einem globalen Vibe-Shift oder so. Ja, aber in vielen Punkten
auch gleich, dieser Kulturkampf.
Genau. Genau, also es ist ganz ähnlich, die Trump-Wähler und die ostdeutschen AfD-Wähler und auch die rheinland-pfälzischen AfD-Wähler, die wollen vielleicht das System in Frage stellen. Ja, das ist die AfD ist eine Antisystempartei.
Und ja, aber, worauf ich hinaus will, die wollen aber auch nicht als zurückgebliebene Hinterwäldler dargestellt werden.
Genau, mir ist aber schon aufgefallen, auch habe ich jetzt auch viele Gespräche mit Kollegen gehabt, dass Kollegen schon auch einfach hinfahren mit dem Ziel, ich muss diesem AfD-Politiker, ich muss den entlarven im Interview, ich muss dir da irgendwie zeigen, dass das alles nicht zusammenpasst. Und ich glaube, wir kommen mit diesem Journalismus nicht so
auch mit
weiter.
AfD-Wählern auf der Straße, das sehe ich auch.
Ja, ja, wir kommen da nicht so weiter. Wir kommen auch nicht immer weiter, wenn wir sagen, ja, aber das ist ja alles viel zu teuer. Das ist das Wahlprogramm, das können wir uns nicht, das geht irgendwie nie aus, das kann man sich gar nicht leisten. Mhm. Das kann man sagen, aber das reicht nicht, um dieses Phänomen zu verstehen, weil die Versprechungen von CDU und von anderen Parteien,
dieser elitäre intellektuelle Gestus nach dem Motto, pass mal auf, Dummerchen, jetzt erkläre ich dir mal kurz hier Globalisierung.
Ja,
ich erkläre dir jetzt mal, wie es
so
läuft.
Das sind alles Prolls und die sind irgendwie hinterwäldlerisch, Antidemokraten. Ja. Es gibt oft nicht so ein Interesse, wirklich zu verstehen, was für ein Weltbild die Leute haben, was die eigentlich treibt. Das finde ich schon, da hängen wir, also da sehe ich in den USA, ist da eine größere Offenheit inzwischen?
Mittlerweile. Genau.
Was ich vor vielen Jahren schon festgestellt habe, wenn ich mit Leuten im rechten Spektrum im weitesten Sinne gesprochen habe, sei es AfD-Politiker oder neurechtes Vorfeld, war eine ganz, ganz große Skepsis bis Feindseligkeit gegenüber Journalisten im Allgemeinen. Und da musste man immer erstmal gegen anargumentieren. Man musste immer erstmal jemandem zu verstehen geben, dass man tatsächlich an einem ergebnisoffenen Austausch interessiert war. Das hat manchmal geklappt, oft hat es nicht geklappt. Und ich glaube, dass dieser Eindruck bei vielen im rechten Spektrum nicht ganz unbegründet ist. Dass gerade in Deutschland im Journalismus es einen gewissen linken Überhang
gab und gibt. Die Taz ist
ironisch,
ist anderer Meinung.
Ulrike Herrmann vehement verneint.
Also ich bin und ich das ist gerade
kurz zu Ende.
Das ist,
zu Ende.
Frau Herrmann, wenn ich das noch zu Ende führen darf. Und das ist eben, und das hat Frau Rennefanz gerade, glaube ich, schön auf den Punkt gebracht, dass bei diesen Leuten der Eindruck entstanden ist, dass es eben nicht darum ging, wirklich objektiv zu berichten, sondern Leute vorzuführen,
ja,
und Leute das, in eine Ecke zu schieben. Und dann wird irgendwann dicht gemacht. Und das ist, da würde ich jetzt auf gar keinen Fall das Medienbashing, was in der AfD sehr populär geworden ist, mitgehen. Es gibt nach wie vor auch in allen großen deutschen Redaktionen Kolleginnen und Kollegen, die ihren Job gut machen.
Das hat hier auch keiner gesagt.
Es gibt zig Beispiele irgendwie. Ja. Also wenn dann über Ragun-Jesnitz, diese Gemeinde im Süden von Sachsen-Anhalt, wo ich war, berichtet wird und gleich am Anfang betont wird, wenn es um Hannes Loth, den Bürgermeister, geht, dass Buchenwald ja um die Ecke war. Mit ganz klar sozusagen dem Ziel, diese Assoziation zu wecken. Da das Vernichtungslager, hier der AfD-Bürgermeister, denkt euch euren Teil. Und das ist einfach...
Ja. Okay, also Sabine Rennefanz zum Schluss. Vereint in der Wut, das ist der Beziehungsstatus im 36. Jahr der Einheit, haben Sie neulich geschrieben. Mhm. Wie kommen wir denn da raus?
Ja, also wir müssen ja da irgendwie rauskommen, weil Sezessionsbewegung gibt's jetzt ja, glaube ich, noch nicht. Also Mauer hochziehen ist irgendwie auch keine Option. Wahrscheinlich
will auch keiner.
Will letztlich auch keiner. Nee, also wahrscheinlich keiner. Mit großer Quälerei kommen wir da raus, und das wird noch eine Weile dauern. Aber unsere Probleme sind eben ziemlich groß. Ich glaube, die nächsten 10, 15 Jahre werden damit verbracht werden, dass wir uns auch neu definieren, was Deutschsein bedeutet. Und ich glaube, es werden harte, sehr konfrontative Zeiten sein. Aber ich hoffe, dass es nicht so schlimm wird, wie viele jetzt befürchten.
Wird wahrscheinlich also, sehr abhängig sein auch von
Deutschsein bedeutet, steht im Grundgesetz. Das müssen wir nicht mehr klären.
Ja, aber Sie haben ja auch gerade gesagt, dass die AfD das ändern will. Und Sie haben ihre Angst formuliert.
Also deswegen ist sie verfassungsfeindlich. Genau. Aber das muss man so klar sagen.
Weil sie zurück zum Staatsbürgerschaftsrecht von dem Jahr 2000 will. Und davor war quasi
die wollen eine Remigration, steht doch da immer drin. Ja. Nein, da steht ja immer drin, was die AfD, die wollen eine Remigration. Also man muss ja nur das Parteiprogramm lesen.
Also ich glaube, er wird sehr abhängig sein, auch von der wirtschaftlichen Entwicklung. Wenn es am Land gut geht, dann ist man auch deutlich toleranter, ist immer mein Eindruck. Danke Ihnen allen ganz herzlich. Jetzt die Kollegen vom Heute-Journal Update, und wir sind morgen wieder für Sie da. Bis dahin, Dankeschön. Tschüss.